Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und wir danken dir, dass du versprochen hast, durch dein Wort zu uns zu reden. Amen. Wir freuen uns, die Sehnsucht nach Glück ist vermutlich der stärkste menschliche Trieb. Geld verdienen, Karriere machen, Ehe, Familienglück, Eigenheim, Frieden daheim, jeder formuliert das irgendwie anders. Und dieser Glückssuchtrieb, der ist so stark, dass jemand, wenn er an einem Ziel angekommen ist, ein beglückendes Ziel erreicht hat, sich schon wieder nach dem nächsten Ziel umschaut. Kann man Gottes Haus sein Ziel erreicht, heißt es schon, und im Genuss verschmacht ich nach Begierde. Also während er das Glück erreicht hat, das Ziel erreicht hat, schaut er schon nach einem neuen Glück. Du kennst ihn jetzt mal. So verändert sich das Glück andauernd und wir müssen merken, wenn wir unser Leben betrachten, es ist uns immer eine Nasenlänge voraus. Und so ist das in unserem Leben auf den Fahrten. Und es muss aber nicht so bleiben. Da gibt es einen, der hat sich vor 2000 Jahren mitten auf die Fahrbahn gestellt und hat gesagt, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. So hat er Glück beschrieben und das war der Mann aus Nazareth. Das war Jesus höchst persönlich. Und weil wir alle kein reines Herz haben, das ist meine Idee, steht so in der Bibel, schafft Jesus Sauberkeit. Er sorgt mit Kreuz und mit Auferstehung dafür, dass ein Mensch in den Himmel kommt. Und wer sich auf Jesus einlässt, der kann dann die brutale Jagd nach vergänglichem Glück beenden. Er kann einerseits seinen Erfolg, seine Familie, sein Eigenheim genießen. Aber er muss nicht dann ständig schon nach dem nächsten Möchtegern-Glück ausschauen. Und es kann sogar dazu führen, dass Menschen im Leid Glück empfinden, weil sie zu Jesus gehören und weil sie wissen, weil sie zu Jesus gehören, das Beste, das kommt noch auf mich zu, das Beste kommt noch. Und sie meinen damit das Himmelreich und das ist für sie ein Schatz, den sie nie mehr hergeben wollen. Viele sind auf die Suche nach diesem Schatz gestoßen, weil sie sich auf die Suche gemacht haben und manche sind auf den Schatz gestoßen, obwohl sie nicht gesucht haben. Stell dir bitte vor, Gott lässt sich finden von denen, die suchen und von denen, die nicht suchen. Manche stolpern förmlich in den Glauben hinein, auch das gibt es. Bereits in Jesaja 65, also weit vor der Geburt von Jesus, können wir lesen, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten, ich ließ mich finden von denen, die nicht suchen. So groß sieht die Liebe Gottes aus. Jesus hat ein Beispiel dafür gegeben, wie ein Mensch in den Glauben hineingestolpert ist. Er erzählt von einem Landwirt, der hat ein Stück Land gepachtet, ohne den Auftrag des Landes zu arbeiten. Jedenfalls gehört das ja nicht. Der Mann war beim Pflügen, der Boden wird aufgerissen. Der Pflug bleibt an einer Stelle hängen. Vermutlich ist ein Stein, denkt er sich. Er will ihn gleich ausgraben, denn beim nächsten Mal, wenn er dort rankommt, wird er den Pflug nicht kaputt machen. Aber er merkt beim Graben, es ist kein Stein, es ist eine Kiste, er schaut nach, findet Münzen und Schmuck darin, mit geballter Ladung an Geld und Gold, die er noch nie in seinem Leben so gesehen hat. So war es früher zu unsicheren Zeiten, zum Beispiel in Kriegen, da wurden das Vermögen vergraben und später wusste dann niemand mehr, wo der Schatz war, weil der Eigentümer verschwunden war. Und Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand. Nicht gesucht und doch gefunden. Als unter dem Flug kracht, da stößt der Landarbeiter auf eine Sache in seinem Leben, die im Denken und Leben überhaupt bisher noch nicht vorgekommen ist. Er muss nur in die Tiefe graben und dann wird seine Augen nicht mehr trauen. Und wer Gott nicht auf dem Schirm hat, das lernen wir hier, der kann urplötzlich finden, wer nichts mehr meint, im Leben zu erwarten, der kann Gott finden. Manchmal lässt Gott Menschen erst festfahren, um ihnen dann weiterzuhelfen, um ihnen dann zu zeigen, es gibt noch etwas Besseres, was du bisher in deinem Leben überhaupt kennenlernen musst. Ich musste bei diesem Festfahren denken an einen jungen Mann, den ich kennengelernt habe. Er war schwarz gekleidet, er war auch schwarz geschminkt. Seine lebensmüde Seele war auch schwarz. Im Okkultismus hatte er einen Ausweg aus seiner Verzweiflung gesucht. Er hat zu jemandem gesagt, wenn du mir hilfst, kriegst du meine Seele.
Und das hat er zum Teufel gesagt, der brauchte der.
Es ist also möglich, habe ich mir gedacht, als ich das hörte, dass ein junger Mensch, der eigentlich das Leben noch vor sich hat, dem Friedhof näher steht als dem Leben. Er hatte keine Hoffnung mehr, wollte sich aus dem Leben davon stehlen, und genau in dieser Zeit, in diesem Augenblick, traf er eine alte Frau. Sie fürchtete sich vor seiner Erscheinung. Sie wechselte nicht die Straßenseite wie alle anderen Ort. Sie stellte sich vor ihm hin und sagte: Du siehst aus, als würdest du dir das Leben nehmen. Der Moment antwortete: Genau so ist es. Da redet die Alte wie ein Wasserfall auf den jungen Mann ein und sagt: Du bist zu jung, dein Leben hat dir Gott geschenkt, komm zum Kaffee, wir können doch darüber reden. Der junge Mann ging an mir vorbei, er wollte zu seinem Dealer, der ihm die Chemie versorgen sollte, damit er den Abgang etwas leichter bekommt. Der Dealer kam nicht zum Treffpunkt und völlig frustriert ging er zu der Adresse, die ihm die alte Dame zugesteckt hatte. Sie und ihr Mann begrüßten ihn freundlich. Und beim Kaffee kam zufälligerweise auch noch der Pastor vorbei. Bei diesem Kaffee trinken stieß der junge Mann auf den Schatz. Er vertraute Jesus Christus sein Leben an und wurde radikal und positiv verändert. Ich habe ihn kennengelernt. Er ist inzwischen ein lebensfroher Mann, er hat Familie, trägt immer noch Schwarz am Sonntag im Gottesdienst. Zurück zu der Geschichte, die Jesus erzählt hat. Ich frage mich, kann es sein, dass der Landarbeiter erschrocken war, als er mit seinem Fluch plötzlich festging? Vielleicht hat er geschimpft, vielleicht hat er geflucht, wie es viele machen. So wie man oft über Schicksalsbrocken im Leben sich ärgert, wenn der Fluch des Lebens lang hängen bleibt. Wir sollten nicht, liebe Freunde, darüber hinweggehen, es könnte sein, dass ein schlimmes Schicksal dich zum Schatz führt. Es kann eine Krankheit sein, wo manche zum Nachdenken kommen. Auch im Gefängnis habe ich einige getroffen, die dort zum Nachdenken gekommen sind. Bei anderen war es nur ein Guter. Der Mann hat den Schatz, und das muss man auch wissen, nicht einfach mitnehmen, nicht einfach behalten. Nach geltendem Recht gehört der Schatz nämlich dem Eigentümer des Ackers. Und da sagt sich der Landarbeiter, das wird sich ändern. Er deckt den Schatz wieder zu, erdet drauf, arbeitet weiter, das Feld muss gestellt werden. Niemand sieht, dass da im Boden ein Schatz schlummert. Und während der Arbeit rechnet er bereits im Kopf. Er hat nicht genügend Kohle auf der hohen Kante, aber er braucht Geld, um den Acker zu kaufen. Der Bodenpreis ist ihm bekannt, also verkauft alles, was er hat, sein Haus, sein Auto, sein Werkzeug, sein Computer, alles muss raus. Jesus erzählt, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verwahrt. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Jetzt gehört ihm der Acker, jetzt gehört ihm auch der Schatz. Und der Schatz ist mehr wert als das, was er jemals in seinem Leben besessen hat. Wisst ihr, Freunde, manchmal ist der Eintritt ins Reich Gottes damit verbunden, dass alles raus muss. Das ist aber kein Gesetz. Es geht nicht so, wenn ich alles verkaufe, dann steht für mich automatisch die Himmelstür. Nein, es geht darum, die Prioritäten im Leben zu brauchen. Wenn jemand den Schatz haben will, dann soll er ihn auch ganz oben auf die Prioritätenliste setzen. Es geht eben nicht so, den Schatz möchte ich haben, und die anderen vielen Dinge im Leben, die liebe ich genauso wie das Himmelreich. Manche schielen nach beiden Seiten und bekommen den Schatz dann nicht. Wir dürfen unsere sieben Sachen, die wir haben, nicht für wichtiger halten als das Himmelreich. Es geht ja nämlich nicht nach der Linie ums Verkaufen, sondern ums Erwerben. Das Himmelreich ist ein Grund, das bekommst du nicht durch eigene Bemühungen. Es fällt dir zu, du stolperst manchmal völlig förmlich darüber, man stolpert hinein. Und dennoch muss es erworben werden, indem du dein Leben, also alles, dafür einsetzt. Wer stolpert, muss natürlich dann auch nach dem Schatz graben. Wer herbeigegangen, hätte er den Schatz nicht gefunden. Ich erinnere mich an eine Begebenheit mit meinem väterlichen Freund Gerhard Meyer, Erzbischof in Württemberg. Er war zu Besuch bei uns in Sachsen. Und da habe ich gedacht, wir müssen was für den Tourismus tun. Und da sind wir in die Bergstadt Annaberg gefahren. Da steht da der große Bergmannsturm, die Annenkirche. Wir haben eine Führung bekommen. und wir bieten Menschen am Aufgang zur Kanzel alles für zu weinen, wie sich das für die Erzgebirge so gehört. Und an der ersten Treppe am Geländer, erste Treppe zur Kanzel, da war zu sehen ein Bergmann mit der Tage bei der Arbeit mit seinem Aufzug. Und Gerhard Meyer sagte, das ist die Situation von uns Menschen. Wir fragen nach dem Schatz. Wir fragen, woher komme ich, warum lebe ich, gibt es Gott? Wir waren uns ganz schnell einig. Gut, dass wir die Antworten darauf in der Bibel, in der Heiligen Schrift finden. Die Menschen müssen wo kommen. Für die Pfarrer, die hoch auf die Kanzel stehen, war das eine Warnung. Sie sollen, bevor sie hochsteigen, dann den Graben und dann den Menschen die Botschaft zu sagen. Und war uns war auch schnell klar, es ist die Aufgabe von allen, darin zu graben nach dem Schatz und die dann auch zu heben. Wir merken, das Himmelreich ist verborgen, der Schatz will entdeckt werden. Nun stellt ihr wieder vor, der Schatz, der Acker, in dem der Schatz verborgen ist, das ist das Territorium deines Lebens. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt zum Beispiel in unserem Leben das Territorium, den Acker des Leides. Auch da stolpern manche in den Glauben hinein. Aber sie stellen vorher ganz wichtige Fragen. Zum Beispiel sagen sie, es gibt Leid, das wird von uns Menschen verursacht. Das können wir Gott ja nicht in die Schuhe schieben. Dazu gehören Kriege in Familien, zwischen Völkern, Mobbing, Hass und Mord, Lügen, Missbrauch und Betrug. Es gibt aber auch Leid, das wird von uns Menschen offensichtlich nicht verursacht. Und dazu zählen Krebs und Erdbeben. Und viele stoßen sich dann und die Schlauen unter ihnen, die fragen dann, wenn ein guter, allmächtiger Gott unschuldige Menschen leiden lässt oder es zumindest zulässt, dann ist Gott entweder nicht gut oder ist nicht allmächtig. Sie sagen, wenn Gott gut ist, wird er etwas tun und weil nichts geschieht, ist er demzufolge nicht allmächtig. Und wenn Gott allmächtig ist, dann könnte er mit einem Fingerschnips das Leid in der Welt wegschlüssen. Und da er nicht tut, ist er nicht gut. So die Argumentation. Und die Schlussfolgerung unterm Strich sagen sie dann, deshalb gibt es keinen Gott. In meinem kurzen Leben habe ich auf diese Fragestellung bisher von noch niemandem eine absolut befriedigende Antwort bekommen. Wenn es aber auf unsere offenen Fragen keine Lösungen gibt, beweist das noch nicht, dass es keine Gott gibt. Vielleicht muss auch die Frage anders gestellt werden. Vielleicht sollten wir fragen, gibt es Hinweise auf einen Gott, dem wir trotz unlösbarer Fragen vertrauen können, unser Leben anvertrauen können? Und die Antwort könnte so aussehen, der Kern des christlichen Glaubens ist, dass Gott Mensch geworden ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, das ist Jesus. Und wenn Jesus wirklich Gott war, müssen wir fragen, was macht Gott an einem Kreuz? Dann wird nämlich deutlich, dass Gott nicht weit weg ist vom menschlichen Leid, sondern im Gegenteil, er ist die allerweitest ausgestreckte Hand Gottes, Jesus am Kreuz, bis ins tiefste Leid hinein. Wenn die Frage nach dem Thema Leid unbeantwortet bleibt, finden Menschen, die im tiefsten Leid sich wiederfinden, Halt und Trost bei dem Mann aus Nazareth, bei Jesus. Und das ist keine Einbildung, das ist ein Vater. Weil sie wissen, das Beste kommt noch, das Himmelreich, und dort gibt es kein Leid mehr. Und so finden manche auf dem Territorium des Leides zum Glauben an Jesus, sie stolpern über manche Fragestellungen, aber finden dann zum Vertrauen an Jesus Christus. Auch auf dem Territorium des Materialismus finden Menschen zu Jesus. Es gibt nicht wenige, die sehr wohlhabend sind, sodass man sich kaum vorstellen kann, und sich Fragen stellen, ist das wirklich das Leben? Ist das alles, wenn ich mir jeden materiellen Wunsch auch erfüllen kann? Habe ich bereits das Thema für mein Leben gefunden? Und manche fragen sich nicht nur, warum lässt Gott das Leid zu, sondern sie fragen sich auch, warum lässt Gott so viel Gutes zu? Denn wenn ich mich in der Welt umschaue, ist es nicht normal, dass es mir so gut geht. Am Schluss bleibt die Frage, was wird mit mir, wenn ich sterbe? Mein irdisches Glück, das reicht doch nur bis zum Friedhofstor. Und dann nützt mir mein Erfolg nichts mehr, wenn ich hier den Abgang gemacht habe. Und beim Nachdenken über diese Fragen kommen manche auf den Schatz und merken, es gibt sogar noch etwas Besseres, und sie fangen an zu fragen und kommen auf dem Territorium des Wohlstands zum Glauben an Jesus Christus. Bei wieder anderen ist das Wort Acker des Verstandes. Der Mathematikprofessor John Lennox aus Oxford, der hatte in seiner Studentenzeit ein Schlüsselerlebnis. In Cambridge hatte er ein Gespräch mit einem Professor, der sogar Nobelpreisträger war. Der Professor warnte ihn, Sie müssen Ihren kindlichen Glauben an Gott aufgeben, wenn Sie eine wissenschaftliche Karriere einschlagen wollen. Und John Lennox antwortete damals mit einer Gegenfrage. Was können Sie mir denn Besseres anbieten als das, was ich im Glauben habe? Darauf hatte der Nobelpreisträger keine Antwort. Als ich das hörte, musste ich an eine Stelle der Bibel denken und fragte Jesus, nachdem viele von ihm weggegangen waren, seine engsten Freunde, fragte er, wollt ihr auch mitgehen? Und da antwortete Simon Petrus, Herr, zu wem sonst sollen wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Das ist der Schatz. Nirgendwo gibt es das ewige Leben außer bei Jesus. Deshalb wollte auch der Nobelpreisträger damals dem John Lennox kein besseres Angebot machen. Wisst ihr, Freunde, ich finde es geradezu putzig, wenn sich ein Intellektueller heute hinstellt und meint, dass sein Denken mit einem Schöpfergott nicht vereinbar ist. Er hätte lange nachgedacht, und das Ergebnis seiner Denkanstrengung sei und dass er Atheist sei und dass sein Glaubensbekenntnis heißt, alles ist Zufall. Mal angenommen, das ist für Christen schwer vorstellbar, mal angenommen, es gäbe keinen Gott, der das Universum erschaffen hat, der uns Menschen erschaffen hat, uns das Leben gegeben hat. Angenommen, alles wäre im Labor des Zufalls entstanden. Wenn das so wäre, dann wäre auch unser Gehirn im Labor des Zufalls entstanden. Also diese schwammige Masse zwischen unseren Ohren, wo wir so viele Dinge kreativ denken können, wo wir Geschichten und Musik ausdenken können, wo wir Dinge erfinden können, diese komplizierte Denkfabrik in unserem Kopf, würde sich rein zufällig, physikalisch, chemisch miteinander verabreden und das Ergebnis würden wir dann Denken nennen. Wenn alle Ideen, alle Erfindungen, Gedanken in meinen Traumzellen zufällig entstanden sind, warum soll ich an meinem Denken vertrauen, wenn das alles Zufall ist? Warum soll ich an ein Ergebnis eines Zufallslabors glauben? Es wäre doch ungefähr so, als wenn ich einen Eimer Wasser jetzt hier rumschütte und als Zufall entsteht in der Stadtplan von Erfurt. Wenn ich aber meinen eigenen Gedanken nicht über den Weg trauen kann, dann ist es mir auch nicht möglich, den Argumenten von Hochintellektuellen zu vertrauen, die sagen, ist alles Zufall auch mein Geld. Schnell und klar zu denken, ist absolut gut geeignet, um zu beweisen, dass Gott existiert. Ich bin dieser unendlich dankbar, dass mein Leben in der Werkstatt des Schöpfers kreiert wurde und er durch den Heiligen Geist mein Denken verwandelt, wenn ich ihn darum bitte. Und ich den Schatz bereits in meiner Jugend heben durfte, obwohl mein Stiefvater SED war. Und so finden manche auf dem Territorium des Verstandes übers Nachdenken und Tragen zum Glauben an Jesus Christus. Dann gibt es ein Territorium in unserem Leben, das ist für viele sehr beschwerlich. Das ist der Acker der Vergangenheit. Sie sagen, bei dem, was ich in meinem Leben erlebt habe und gelebt habe und mir angetan habe, da kann Gott mit mir nichts mehr zu tun haben. Das kann er mir nicht vergeben. Helder, eine Erinnerung, ich bin jedes Jahr in Israel beruflich unterwegs, und dort am Toten Meer im Süden, da gibt es einen Felsen, der hat die Form einer Frau. Und diesen Felsen hat man einen Namen verpasst, man nennt diesen Felsen Lot 2. Das ist die Frau von dem Lot aus der Bibel, von dem berichtet wird, als Sodom und Gomorra vernichtet wurden, dass sie die Möglichkeit zur Rettung hatten und die Maßgabe war rausgehen aus der Stadt und nicht umschauen, nicht zurücksehen. Das hat die Frau von Lot gemacht. Sie hat zurückgeschaut und in ihrem Bericht sie erstattet zur Salzsäule und als Erinnerung hat man den Felsen mit diesem Namen gefunden. Wenn ich dort stehe, muss ich nur daran denken, dass es so ein ähnliches Phänomen in unserem Leben gibt. Es gibt ein Lot-Frau-Syndrom, so könnte man das nennen. Das sind Menschen, die schauen ständig zurück, da wo andere an ihnen schuldig wurden, da wo sie selber versagt haben. Sie schauen ständig auf die Defizite in ihrer Vergangenheit. Weil sie noch diese schlimmen Dinge sehen, auch starren manche und werden manche sogar lebensunfähig. Sie lassen sich von ihrer Vergangenheit bestimmen und stellen sich einmal in den Weg und verwendet ein Bild von der Landwirtschaft, das ist Jesus, und er sagt, wer seine Hand an den Flug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Wie kommt Jesus dazu, sowas zu sagen? Nicht mehr nach hinten sehen, sondern nach vorne. Ja, weil wenn wir zu ihm gehören, er die Vergangenheit bereinigt hat durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung, die Sünde ist vergeben. Und ich muss mich von meiner Vergangenheit nicht mehr bestimmen lassen. Ich darf befreit aufhaben und leben. Und warum sagt er, schau nach vorne? Ja, weil er seine Zukunft kennt, weil er will, dass du im Himmel aufschlagen kannst. Und er dich durch die Höhen und Tiefen des Lebens durchspringt. Und sie finden manchmal auf dem Territorium der Vergangenheit zur Befreiung und zum Glauben Jesus Christus. Und eins, das wird man auch nicht vor. Gestern heute, die so viel Zeit muss sein, es gibt auch das Territorium der Kirche, den Acker. Es ist sogar möglich, dass Menschen über den Acker der Kirche gehen und du den Schatz nicht bemerkst. Leider ist es so. Viele nehmen Anstoß, sie haben Enttäuschungen und schlimme Erfahrungen mit kirchlichen Mitarbeitern gemacht. Bei uns gibt es den Spruch, der besagt, der Pfarrer ist entweder der Fels in der Brandung oder der Stein des Anstoßes. Und manche Leute haben eine ganz viel Bekanntschaft mit dem Stein des Anstoßes gemacht. Ich will es gleich sagen, sexueller Missbrauch ist nicht nur Thema in der römisch-katholischen Kirche. Das gibt es genauso in der evangelischen wie in den Freikirchen. Lass dich doch bitte, wenn du negative Erfahrungen gemacht hast, nicht vom Bodenpersonal abschrecken. Viele schauen auf das Bodenpersonal, entdecken Dinge, die ihnen nicht gefallen und sagen, wenn solche Leute in die Kirche gehen, dann gehe ich da nicht hin. Ohne sich einen ersten Eindruck von Jesus zu verschaffen, sind sie mit ihm schon fertig. Sie haben noch nie die Bibel gelesen. Sie haben keinen Gottesdienst besucht und kein Gebet zum Himmel geschickt. Aber sie wissen ganz genau, dass der Chef der Christen die gescheiterte Existenz ist. Sie leben im Punkt der Himmelreich immer nur aus zweiter Hand. Sie lassen sich vom Bodenpersonal abschrecken. Und dennoch ist nach wie vor auch unter dem Acker der Kirche der Schatz zu finden. Und dennoch finden auch manche in der Kirche zum Glauben an Jesus Christus. Liebe Freunde, die Ablehnung verleitet viele dazu, dass sie gar nicht erst anfangen zu glauben. Im Frühling auf dem Lebensacker, da sagt man, ich habe keine Zeit. Ich habe Schule, ich habe Ausbildung, ich habe Studium. Im Sommer auf dem Lebensacker, da sagt man, ich muss Geld verdienen, ich muss heiraten, Häuser bauen, sagt man, Gutenberg. Im Herbst des Ackers, das sind die Kinder aus dem Haus, Reisen werden unternehmen, genommen im Leben, wird genossen, die Enkel werden verhöhnt. Und im Winter auf dem Lebensacker, da hat man das Testament vielleicht geschrieben und wartet auf den Tod und sagt, vielleicht ist es zu spät, jetzt umzugraben. Ich sage, Freunde, wenn jemand, egal in welcher Jahreszeit, anfängt zu graben, dann wird er eine Erfahrung machen und er wird merken, dass die Sicht sich auf das eigene Leben, auf den Lebensraum sich radikal verändert. Wer so einen gigantischen Schatz gehoben hat, schaut nicht mehr auf seine sieben Sachen, sondern verkauft, um den Schatz zu bekommen. Als der Mann den Schatz gefunden hat, war alles für ihn in seinem Leben verwandelt. Er sieht alles mit anderen Augen. So ist das zum Beispiel auch in der Liebe. Wenn jemand seinen Schatz gefunden hat, dann rückt dieser Schatz plötzlich auf der Prioritätenliste ganz weit nach oben. Und so ist auch bei diesem Mann plötzlich alles anders geworden. Das Himmelreich, der Schatz, das ist die Priorität Nummer 1. Wer einen Schatz hat, bekommt ruhige Augen, einen langen Atem und Hoffnung in allem, was uns täglich die Hoffnung haben. Genau das wünsche ich dir. Amen.